und nochmal.
Bonn FM Radiologie.
Wissensbissen.
Und damit herzlich willkommen zum neuen Wissensbissen, diesmal in einer ganz besonderen Woche, denn es ist Nobelpreiswoche. Schritt für Schritt werden jetzt die Nobelpreise vergeben. Heute ging es los mit dem für Medizin oder Physiologie und den haben Harvey Alter, Charles Rice und Michael Hutton bekommen. Und das sind alles bekannte Männer in der Wissenschaft, die die Hepatitis C-Viren entdeckt haben und erforscht haben. Hepatitis C, das ist eine Leberkrankheit, die übers Blut übertragbar ist und bis heute gibt es keine Impfung. Über 70 Millionen weltweit haben Hepatitis C chronisch, also brandaktuell.
Genau, und ich muss sagen, ich wurde wieder kalt erwischt von den News, von den Nobelpreisen. Also ich habe das mitbekommen zwar, aber irgendwie noch wieder verdrängt. Ja, und wie es aussieht, gibt es diese Woche jetzt die ganzen Nobelpreise. Das habe ich auch gerade erst durch meinen lieben Kollegen Tobi erfahren. Wir haben heute im Interview natürlich wieder für euch, wie jedes Mal ein Interview, heute mit Professor Dr. Klaus Schneider von der Uni Bonn eigenen IAAK. Und der will mit uns über Pragmatik reden.
Wir sind übrigens Tobi Blum
und Leo Beulen. Wir haben zu Gast, wie eben angekündigt, heute den Professor Dr. Klaus Schneider. Er ist Teil des IAAK, des eigenen Bonner Instituts für für Amerikanistik, Anglistik und Keltologie und hat dort den Lehrstuhl inne für Applied English Linguistics. Seine momentanen Interessen, das ist eine ganze Liste, ich werde jetzt eine kleine Auswahl daraus vorlesen, sind Variational Pragmatics, Pragmatic Competence, Perceptions of Impoliteness und Politeness und Inappropriateness und Appropriateness. Genau, und noch viele weitere mehr, aber ich glaube, das sollten die Sachen sein, die für unser Interview heute wichtig sind. Professor Dr. Schneider, schön, dass Sie hier sind. Guten Abend.
Guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Genau, also wir haben jetzt durch Ihre Interessen so ein bisschen, also da kam auch schon das Pragmatik, das Wort der Stunde vor quasi. Pragmatisch, das ist ein Wort, das man oft benutzt. Ich habe mal mich ein bisschen schlau gemacht. Laut Duden ist die Bedeutung auf die anstehende Sache und entsprechendes praktisches Handeln gerichtet, Semikolon sachbezogen. Inwiefern hat diese Definition mit der Pragmatik zu tun, die Sie untersuchen?
Ja, das ist natürlich, wie man es nicht anders erwarten kann, die Bedeutung, die im Duden eingetragen ist. Es ist die Alltagsbedeutung dieses Wortes und hat nur bedingt mit dem zu tun, was mich in meiner Forschung interessiert. Aber der Ursprung ist natürlich derselbe. Da steckt das Wort Pragma drin, ein griechisches Wort für Handeln, Tun oder die Tat. Und die Essenz der Pragmatik in der Linguistik, meinem Fachgebiet, ist, wie man mit Sprache handelt. Also da geht es nicht in erster Linie darum, welche Formen man benutzt, was grammatisch korrekt ist, sondern was man mit Sprache erreichen kann, wie man soziale Ziele erreicht, wie man Beziehungen mit Menschen verhandelt, diese Dinge. Also Höflichkeit spielt da mit hinein. Sie hatten ja schon das als Stichwort genannt bei den Forschungsthemen, die mich interessieren, die Sie vorgestellt haben. Darum geht's.
Sie haben jetzt auch ein neues Projekt, wo es um die Veröffentlichung eines Handbuchs geht. Das heißt Developmental and Clinical Pragmatics. Das haben Sie zusammen mit Ellie Ifantidou rausgebracht. Worum geht's in diesem Handbuch? Kann ich mir das auch kaufen oder ist das nur für Wissenschaftler?
Wenn Sie das Geld haben, können Sie es kaufen. leider sind diese Handbücher sehr teuer, aber ich kann es wärmstens empfehlen, denn Handbücher haben die Eigenschaft, einen fundierten Überblick zu geben über ein ganzes Fachgebiet. In dem Fall könnte man sagen, sind es eigentlich zwei Fachgebiete, was sich in dem Titel des Handbuchs widerspiegelt. Also einmal geht es um die Sprachentwicklung und zwar nicht nur in der Muttersprache, sondern eben auch in einer zweiten Sprache, in einer Fremdsprache und der Bereich Clinical Pragmatics, das ist das Forschungsgebiet, das sich auseinandersetzt mit Erkrankungen, die das Sprach- und Kommunikationsverhalten betreffen, von der Demenz über Down-Syndrom bis hin zu Autismus zum Beispiel. Das sind Bereiche, die in diesem Handbuch mit abgedeckt sind.
Okay, Sie haben unter anderem auch erforscht, wie sich das Erlernen und Anwenden von Pragmatik in der Muttersprache verglichen mit einer erlernten Sprache verhält. Was haben Sie herausgefunden? Also ich kann mir das so vorstellen, Pragmatik oder höflich sein, das ist etwas so wie Fahrradfahren. Das lernt man einmal in der Muttersprache in dem Fall und danach kann es immer angewandt werden. Das verlernt man einfach nicht. Liege ich da falsch oder kann man das so vergleichen?
Das kann man insofern vergleichen, als was den Erwerb angeht. Das stimmt, was Sie sagen. Das Problem ist, dass man in verschiedenen Ländern, verschiedenen Sprachgemeinschaften unterschiedlich Fahrrad fährt. Und damit rechnet man nicht unbedingt. Es ist so, dass man natürlich sehr stark geprägt ist durch die Verhaltensnormen, die Vorstellung davon, was angemessen ist in einer Situation, was höflich, was unhöflich ist. Das nimmt man mit der Muttersprache auf in der Gesellschaft, in der man aufwächst. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie man eine fremde Sprache benutzt. Und es gibt Untersuchungen dazu, dass man sich dieses Bereiches ganz besonders nicht bewusst ist. Auch wenn Sie als Fremdsprachenlerner mit einem Muttersprachler sich unterhalten, dann rechnet dieser Muttersprachler Ihrer Fremdsprache damit, dass Sie Fehler machen, dass Sie vielleicht Wörter falsch benutzen oder Ihnen ein Wort nicht einfällt. Aber dieser Muttersprachler wird davon ausgehen, dass Sie dieselben Vorstellungen von Höflichkeit haben wie er oder sie selbst. Und wenn das nicht der Fall ist, was leicht passieren kann, wenn man aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten kommt, kommt es zu Missverständnissen und im schlimmsten Falle kann die Kommunikation zusammenbrechen.
Aber das macht es ja unglaublich kompliziert zu kommunizieren. Und die Idee von Sprache ist doch eigentlich, Dinge zu vereinfachen, dass wir uns einfach verstehen. Warum ist das denn so, dass es da so verschiedene Hintergründe gibt, so verschiedene Vorstellungen, so verschiedene Bedeutungen von den einzelnen Aussagen, die man dann trifft in den verschiedenen Sprachen?
Ja, letzten Endes könnte man jetzt behaupten, führt das zurück auf das Problem von Babel. Warum gibt es so viele verschiedene Sprachen? Wobei man jetzt nicht Sprachen 1:1 gleichsetzen sollte mit Kulturen. Also es ist durchaus so, dass man unterschiedliche Muttersprachen haben kann und dennoch dieselben Vorstellungen davon, was als angemessen oder unhöflich gilt. Umgekehrt aber auch, und das ist ein besonderes Forschungsinteresse von mir, kann es sein, dass man dieselbe Muttersprache hat und deshalb umso mehr davon ausgeht, dass alle, die die Muttersprache ebenfalls haben, sich auch in gleicher Weise verhalten, dieselben Erwartungen haben, dasselbe Verhalten zeigen in bestimmten sozialen Situationen. Das ist eben nicht der Fall. Also diese Unterschiede interessieren mich. Es gibt Kollegen, die mir vorwerfen und nicht nur mir persönlich, sondern allen, die an diesen Unterschieden interessiert sind, dass das zu sehr das Negative betont. Ich glaube, es ist auch das, was Sie im Hinterkopf haben. Warum ist das so? Warum trennt uns so vieles in mancher Hinsicht? Aber man muss sich eben damit auseinandersetzen. Mein Anliegen ist, solche Unterschiede ins Bewusstsein zu heben. Und es geht gar nicht darum, sich zu verbiegen oder sein Verhalten zu verändern, etwa in der Weise, sich anzupassen, wie man meint, dass jemand, mit dem man sich unterhält, aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur sich verhalten würde. Sondern mir geht es primär darum, dass man eben mit solchen Unterschieden rechnet und dass, wenn es zu Missverständnissen kommt, zu Misskommunikation kommt, man nicht denkt, das liegt an der Person, das ist ein persönliches Ding dieses Menschen, sondern es ist eben eine andere kulturelle Prägung. Damit muss man rechnen, damit muss man umgehen lernen, also auch tolerant zu sein damit.
Sie haben ja eben auch schon erwähnt, dass Sie auch, also neben den Punkten, die ich gerade erwähnt habe, in Ihrem Handbuch auch erforscht haben, wie sich mentale Krankheiten auswirken. Also Sie haben ja gerade als Beispiel schon genannt Autismus, Down-Syndrom. Was fanden Sie denn da heraus? Weil als ich das gelesen habe, also das ist etwas, woran ich gar nicht gedacht habe, dass natürlich sowas auch die Sprachfähigkeit verändert.
Ja, also zunächst mal möchte ich korrigierend sagen, dass ich auf dem Bereich selbst nur sehr wenig geforscht habe und dieses Handbuch eben herausgebe. Das heißt, als Herausgeber eines solchen Handbuchs, das habe ich ja mit einer Athena-Kollegin, Sie hatten den Namen erwähnt, Ellie Fantitou, getan, als Herausgeber oder Herausgeberin eines solchen Handbuchs hat man die Möglichkeit, die Koryphäen weltweit zu kontaktieren zu bestimmten Themen, zu bestimmten Arbeitsgebieten, Forschungsgebieten. Das haben wir getan. Und was ich sehr interessant fand, war, dass während man sehr lange auf die Defizite geschaut hat von Menschen, die unter bestimmten Krankheitsbildern leiden, dass man heute in der Forschung im Gegenteil sich darauf fokussiert, was ist eigentlich noch da? Welche Sprachfähigkeit ist noch vorhanden? wie können diese Menschen kommunizieren, wie kann man mit ihnen kommunizieren, dass es für alle Beteiligten positiv ist, ein positives Erleben ist, dass man eben mit dem, was da ist, produktiv arbeitet und nicht darauf schaut, welche Defizite schon entstanden sind und die bedauert. Das finde ich einen großartigen Fortschritt in dieser Richtung.
Kann das dann auch den Krankheitsverlauf irgendwie beeinflussen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Alzheimer habe und dann halt nicht mehr so gut sprechen kann, aber es gibt Leute, die setzen sich mit mir hin, üben es. Es wird nicht vielleicht viel besser, aber es bleibt auf demselben Level. Kann das meinen Alzheimer oder meine Demenz dann ein Stück weit zurückdrängen? Also das, auch mit Therapieansatz?
Sagen? Ja, das ist wohl nicht der Fall, wobei ich sagen muss, ich bin Laie auf dem Gebiet. Wie ich die Experten verstehe, ist Alzheimer eine Krankheit, die unaufhaltsam fortschreitet. Also man kann sie nicht heilen, wie Sie sicher wissen. Man kann auch einen Verlauf nicht rückgängig machen. Im besten Falle erreicht man einen Stillstand, aber aller Voraussicht nach nicht dadurch, dass man sich in der Kommunikation anpasst. Aber Patienten, die unter beispielsweise Demenz leiden, fühlen sich zufriedener. Also es wirkt sich auf das Wohlbefinden aus dieser Menschen und das ist schon sehr viel, denke ich. Also die Krankheit selbst wird nicht unmittelbar beeinflusst, aber der Mensch selbst fühlt sich besser. Und gerade bei Alzheimer und anderen Demenzformen ist es wichtig, geduldig zu sein. Das ist etwas, was man grundsätzlich wissen und auch lernen muss, Patienten die Gelegenheit zu geben, zu reagieren. Wenn man beispielsweise eine Frage stellt, wird es länger dauern als bei Gesunden, bis eine Antwort kommt. Und das ist so eine grundsätzliche Einstellung und etwas, was der Übung bedarf, was aber die Situation sehr entspannen und verbessern kann.
Das Wissen haben Sie ja jetzt von wirklichen Fachleuten, von Koryphäen, also von Psychologen, von Neurobiologen. Das sind ja ganz andere Fachrichtungen. Die haben dann auch ihre eigenen Fachbegriffe. Und ich könnte es mir schwierig vorstellen, zu verstehen, woran die forschen und was die vermitteln wollen. War das einfach, die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachrichtungen?
Also die Zusammenarbeit war insofern schwierig, als man gemerkt hat, dass wir nicht umsonst von Fachkulturen sprechen. Ganz unabhängig von verschiedenen Sprachen hat sich immer wieder gezeigt, dass es ganz andere Erwartungen gab, ganz andere Kommunikationsstile. Aber das waren relativ oberflächliche Probleme, wenn man sie dann als Probleme bezeichnen möchte. Wir haben nur mit solchen Expertinnen und Experten zu tun gehabt, die sich sozusagen in einer gemeinsamen Schnittmenge bewegen. Also die Pragmatik war in diesem Fall diese Schnittmenge. Ich und auch meine Kollegin aus Athen kommen aus der Linguistik. Die Personen, die wir für diese Kapitel in dem Teil des Handbuchs gewinnen konnten, hatten einen unterschiedlichen Hintergrund. Sie hatten es ja erwähnt, welche Fachdisziplinen da zum Teil vertreten sind. Und über die Pragmatik konnten wir uns verständigen, denn diese Kolleginnen und Kollegen brauchen eben für ihre Arbeit auch sprachwissenschaftliche Konzepte, Begriffe, Modelle, Theorien. Und da kommen wir zusammen. Das ist das Spannende an diesem Handbuch speziell gewesen.
Was ich mich jetzt frage, oder es ist eine Frage, die mir gerade eben tatsächlich erst eingefallen ist, also als Linguist hat man das ja natürlich, das wird auch immer, glaube ich, in den ersten Semestern betont, das ist etwas Alltägliches. Man hat ja immer mit Sprache zu tun, man kann dem Ganzen nicht entweichen. Wie ist das bei Ihnen? Also mir fiel gerade zum Beispiel eine Linguistik und Sie kommen aus der IAK. Die IAK hat auch eine Abteilung, die sich sehr viel mit den USA beschäftigt und die sind ja momentan sehr viel in den Medien, vor allem jetzt nach dem desaströsen TV-Duell zwischen Biden und Trump. Haben Sie sich das angeschaut und haben Sie da eventuell auch anders gedacht, dass, also nicht einfach nur geguckt, was wird da gesagt, sondern auch wirklich analysiert, was da gesagt wird, und haben Sie die Sätze von den beiden analysiert, wo da die Pragmatik fehlschlägt, wo da Fehler drin waren, wo da unhöflich geworden ist?
Also ich habe mir nicht die Nacht um die Ohren geschlagen, um mir diese schlimme Geschichte anzugucken. Im Übrigen hat sich meine Kollegin Sabine Sielke, die auch Professorin am IAK ist, aber eben spezialisiert auf Nordamerika und Kulturwissenschaften, schon sehr ausführlich geäußert im Generalanzeiger vor wenigen Tagen. Das hätte ich in dem Detail nicht tun können, weil ich mir diese Sendung überhaupt nicht angesehen habe. Nach allem, was ich dazu gehört habe, und ich habe natürlich auch Ausschnitte gehört im Radio, wäre es sicher ein lohnendes Korpus, wie wir sagen, eine lohnende Datenbasis zu analysieren. Ich habe es nicht gemacht, kann man machen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sich auf politische Rhetorik spezialisiert haben und sich sicher draufstürzen werden oder schon draufgestürzt haben. Aber natürlich, als Unhöflichkeitsforscher hätte ich da wirklich reichlich Material. Und in unserem Masterstudiengang werde ich auch mit Sicherheit die Inaugural Address, die am 20. Januar gehalten werden wird, mal sehen von wem, analysieren mit meinen Studierenden.
Etwas, was ja auch manchmal als unhöflich gilt, ist, wenn jemand Ironie benutzt.
Ja.
Es gibt jetzt auch Leute, die verstehen das dann gar nicht, dass das ironisch gemeint ist, oder die verstehen diese Unhöflichkeit nicht. Wieso ist das so? Wieso gibt es Leute, die keine Ironie verstehen? Muss das auch trainiert werden? Kann man das trainieren?
Das ist jetzt eine sehr interessante Frage und ich kann mich da ganz leicht aufs Glatteis begeben, indem ich sage, der Rheinländer neigt dazu, weniger Ironie zu verstehen als Menschen in anderen Teilen dieses Landes. Habe ich nie gesagt. Gut, dass wir auf Sendung sind. Mit Ironie ist das so eine Sache. Es gibt Menschen, die es nicht so gut verstehen. Es gibt Menschen, die es selbst gar nicht benutzen. Woher das kommt, das müssen Sie mal Anthropologen fragen wahrscheinlich. Ich jedenfalls habe leider keine Antwort darauf. Aber in unserem Handbuch haben sich die Kolleginnen und Kollegen, die spezialisiert sind auf den muttersprachlichen Erwerb, speziell damit auseinandergesetzt. Ironie ist ein wichtiges Thema in dieser Forschungsrichtung. Wann beginnen kleine Kinder in ihrer Muttersprache Ironie zu verstehen einerseits und Ironie selbst zu benutzen andererseits? Da ist es auch interessant gewesen, bei der Herausgabe dieses Handbuchs zu sehen, dass diese Ironiefähigkeit, wie ich es jetzt mal nennen will, doch viel früher einsetzt, als man das früher gedacht hat. Das liegt auch an den Forschungsmethoden, mit denen man solche Themen untersucht. Bislang waren das eher experimentelle Methoden unter Laborbedingungen, die natürlich auch gerade auf kleine Kinder wie auch auf Patienten nebenbei bemerkt sehr einschüchternd wirken können und dann wirklich dazu führen, dass man Sprachdaten bekommt, die nicht wirklich wiedergeben, welche Fähigkeiten vorhanden sind. Wenn man jetzt mit anderem Datenmaterial arbeitet, das eher unter natürlichen Bedingungen entstanden ist, also nicht in der Laborsituation und vielleicht auch nicht mit Forschern, die anwesend sind, sondern wenn Eltern oder andere Bezugspersonen Kinder aufnehmen, kann man ganz andere Einsichten gewinnen. Und zu diesen Einsichten gehört eben, dass Ironiefähigkeit offenbar doch erheblich früher schon angelegt ist und sich entwickelt, als man das bisher gedacht hat.
Genau, das war's auch von uns. Wir haben sehr viel gelernt, vor allem natürlich, das muss man auch wirklich immer wieder betonen, dass Sprache nicht nur was Alltägliches ist, sondern dass es auch trotz seiner Alltäglichkeit oder vielleicht gerade deswegen etwas super Interessantes sein kann.
Absolut.
Von daher, Professor Dr. Schneider, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Und ich danke Ihnen.
Genau, Ihnen alles Gute bei der Veröffentlichung Ihres Handbuches.
Dankeschön. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Einen Wunsch erfüllen wir Ihnen noch, einen Musikwunsch. Von Ann-Mai Kantereit kommt jetzt Vielleicht, Vielleicht.
Vielen Dank.
Es ist so leicht.
Die Classics, das sind wohl wir. Aber erstmal gehen wir zurück ins Jahr 1882. Es ist der 3. September, Sonntag, 3 Uhr nachmittags. Einige Herren stehen am Llandudno Pier in Wales. War es so richtig, Leo? Du bist ja der Waliser unter uns.
Ist genehmigt.
Alles klar, einmal abgenommen. Sie schauen raus aufs Meer und sehen ein ungewöhnlich großes und komisch aussehendes Objekt so in einer Meile Entfernung. Das bewegt sich auch richtig schnell. 50 km/h hat es drauf. Einmal durch die ganze Bucht. So groß wie ein Dampfschiff, circa 30 Meter lang, und es ist schwarz und macht so schlangenähnliche Bewegungen. Ganz klar liegt auf der Hand, das muss ein Seeungeheuer sein, ein Wasserdrache. Davon ist F.T. Mott überzeugt und er ist so überzeugt davon, dass er einen wissenschaftlichen Artikel schreibt und den veröffentlicht im Wissenschaftsmagazin Nature.
Ja, Seeungeheuer-Sichtungen, die gab es damals im 19. Jahrhundert sehr viele in Großbritannien und Irland. Keine davon wurde jedoch wirklich bestätigt bis jetzt, aber die Leute waren jetzt nicht blöd oder auf Pilzen oder... Okay, bei Briten könnte man auch sagen, die haben zu viel Tee getrunken oder so.
Ja, oder warmes Bier.
Genau. Diese Ungeheuer gab es vielleicht wirklich. Es waren aber Wale oder Haie, die sich in Fischleinen oder Netzen verfangen haben. Robert Franz von der Dalhousie University da hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe, in Truro in Kanada hat 51 Netzknäuel untersucht, die teilweise seit über 200 Jahren im Meer umherschwimmen.
Ja, also dass sich Fische ungewollt in Netzen verfangen, ist also nicht ein modernes, nicht ein neues Problem, sondern das gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Aber da waren die Netze noch aus Hanf, also diese Hanfstückchen schwammen über 200 Jahre im Wasser und Robert Franz hat sie untersucht und es scheint, als wären sie damals auch schon Fallen für Meerestiere, für große Tiere wie Wale und Haie gewesen. Heute sind die Netze aus Plastik, das heißt, sie bleiben noch länger im Meer, also ist es noch gefährlicher für Tiere, sich darin zu verheddern und dann vielleicht auch zu verenden.
Ja, vielleicht gibt es bald noch mehr Seeungeheuer-Sichtungen, also ausgegangen davon, dass die Wale so lange überleben, aber da wir ja wissen, es waren keine Seeungeheuer, keine Drachen, man muss sich die vorstellen. Drachen vorstellen,
Imagine ja, Dragons. Ja, oh nein.
Kommt hier kommen jetzt. Sie.
Whatever it takes.
Das war gerade Bad Boys von Big Mike Colonia. Haben sich gewünscht Lukas und Timo.
Zwei richtige Bad Boys gehen jetzt nach Hause. Also genau. Bad Boys.
Genau,
wir Bad gehen Boys, jetzt nämlich schlafen.
Genau. Noch einen guten Nachttee, einen heißen Milch mit Honig und dann ab dafür.
Genau. Ja. Schön dann wieder gucken morgen, wer den nächsten Nobelpreis kriegt.
Genau.
Livestream an. Alles klar. Wir sind raus. Wir sind Tobi Blum.
Und Leo Beulen.
Bis in zwei Wochen.
Bonn FM. Studentisch. Authentisch.